Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung. Mein Name ist Matthias Schwarz und neben mir sitzt Clemens Günther vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Und wir haben unlängst ein Band zusammen herausgegeben, der jetzt gerade erschienen ist, zu den Dokumentarästhetiken der langen 60er Jahre in Osteuropa und außerhalb. Und über dieses Buch wollen wir uns jetzt unterhalten. Und vielleicht können wir anfangen, dass wir nochmal rekapitulieren, wie wir zu dem Buch gekommen sind. Was war dein Interesse an dem Thema der Dokumentarästhetiken der 60er Jahre, Clemens?
Ja, also ich bin zum ersten Mal mit dem Thema im Rahmen meiner Dissertation, die sich mit historischer Fiktion und dem historischen Roman im spät- und postsowjetischen Russland beschäftigt hat, in Berührung gekommen. Und da ging es auch ganz, ganz stark um Fragen des Dokumentarischen, des Einsatzes von Dokumenten in der Literatur, bei der Aufarbeitung bestimmter historischer Ereignisse, aber eben auch als ästhetisches Verfahren, um eben ein neues Verständnis von Historizität zu gewinnen. Und da habe ich mich auch intensiv mit den 1960er Jahren beschäftigt und habe diese Dekade auch nochmal so als Geburtsstunde unserer Gegenwart neu lesen gelernt, weil ich wirklich den Eindruck hatte, dass da ganz, ganz viele Prozesse passieren, die für uns heute auch noch relevant sind. Also ein Medienwandel zum Beispiel, Globalisierung, aber auch die Frage, was kann Literatur letztendlich leisten, was kann und soll engagierte Literatur auch leisten. Das waren so Themen, die mich beschäftigt haben und ich habe mich dann insbesondere mit Svetlana Alexejewitsch beschäftigt, der belarussischen Nobelpreisträgerin, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen und die ja sehr stark auch in ihren eigenen dokumentarischen Büchern, die meistens so auf Interviews basieren, sehr stark rekurriert und Bezug nimmt auch auf Vorgänger aus den 1960er Jahren. Aless Adamowitsch, ein anderer belarussischer Schriftsteller, wäre hier zum Beispiel ein wichtiger Bezugspunkt. Und ich glaube, über Alexejewitsch sind wir dann ins Gespräch gekommen, dass wir da auch mal was Größeres machen könnten und das historisch breiter einordnen können. Und dann hatten wir im Januar 2020 eine große internationale Konferenz gemacht, 3 Tage hier in Berlin mit vielen Gästen aus ganz Europa, aus den Vereinigten Staaten waren auch Personen da. Und ja, aus dieser Konferenz ist dann dieser Band entstanden. Also das war so ein Kontext, der für uns wichtig war. Und ein anderer Kontext, als wir damals begonnen haben, darüber nachzudenken, das war, glaube ich, 2019, das Ende der Präsidentschaft von Donald Trump. Und da gab es eine unglaublich breite Diskussion um Fragen von Postfaktizität, Post-Truths. Die Faktenchecker wurden eingeführt in den öffentlichen Medien und mir schien das immer etwas unhistorisch im Zugriff zu sein. Also, dass wir jetzt auf einmal im postfaktischen Zeitalter leben, aber was war letztendlich eigentlich davor? Ist das eine Debatte, die wir erst in 2010er Jahren haben durch soziale Medien und neue Propagandamöglichkeiten etc.? Das schien mir nicht so der Fall zu sein. Und Russland galt immer so als Vorreiter. Russland, die Sowjetunion, so als Vorreiter dieser postfaktischen Welle. Also dort wurden ganz viele dieser Techniken auch der Desinformation entwickelt. Und das schien mir auch ein sehr verkürztes Bild zu sein. Und mein Eindruck war, dass es dort eine ganz andere Vorgeschichte gibt, die wir erzählen können. Und das war uns, glaube ich, auch wichtig, dass wir das stärker berücksichtigen und, glaube ich, auch so eine Ambivalenz des Dokumentarischen etablieren. Weil auch in diesen Debatten hatte man häufig den Eindruck, so das Dokumentarische ist per se gut. Es ist gut, auf Fakten, auf Objektivität zu rekurrieren, aber dass es natürlich nicht die Fakten per se gibt, sondern dass Fakten immer auch erzählt werden, dass mit denen literarisch gearbeitet wird, politisch gearbeitet wird und dass dadurch auch eine Ambivalenz entsteht. Das war ein Punkt, der uns, glaube ich, auch wichtig war, in diesem Band und in unserer Beschäftigung mit dem Dokumentarischen das zu berücksichtigen. Ja, wie war das bei dir, Matthias? Was waren so deine Impulse, deine Ideen, sich mit dem Dokumentarischen
stärker zu beschäftigen? Naja, es waren ganz ähnliche Impulse. Bei mir kam es eher über die Realismusdebatten in der Gegenwart und das realistische Erzählen. Und wir hatten ja dann auch die Konferenz genannt First Hand Time. Das war ja auch so eine Anspielung an dieses letzte große Werk von Alexejewitsch, mit dem sie eigentlich auch den Nobelpreis dann für Literatur als erstes Werk der Dokumentarprosa gekriegt hat, wo sie sagt, es gab so eine Second Hand Time, das ist unsere Gegenwart und die hängt immer noch so stark an dieser First Hand Time der Sowjetunion. Und das war dann eigentlich noch so ein zweiter Anhänger, dass wir gemerkt haben, wo kommt Alexejewitsch eigentlich her, was ist der Kontext? Und eigentlich, als wir dann am Band gearbeitet haben, haben wir gemerkt, es gibt diese offensichtlichen Parallelen, damals so eine Konjunktur des Dokumentarischen, heute eine Konjunktur des Dokumentarischen, aber eigentlich ist der Kontext in ganz vielen Hinsichten ein komplett anderer. Und das war nochmal der Anlass, eigentlich genauer hinzugucken, der ja auch dieser Titel der langen 60er Jahre, dass es einen spezifischen historischen Ort hat in dieser Nachkriegszeit, in der Sowjetunion spezifisch nach dem Tod von Stalin, gibt es das, was dann in die Literatur- und Kulturgeschichte als Tauwetter eingegangen ist. Und das gilt eigentlich für alle sozialistischen Staaten des Ostens Europas, wo eine gewisse begrenzte Liberalisierung stattgefunden hat und wo dann so ein Boom des Dokumentarischen eingesetzt hat, der heute aber weitgehend vergessen ist. Also diese Anfänge von Alexejewitsch, sie war noch ganz jung, hat angefangen als Journalistin damals zu arbeiten, aber auch viele andere Autoren, die man heute kennt, am bekanntesten ist vielleicht Wadam Schalamow, der große Autor über den Gulag, der damals in den 60er Jahren eben ganz intensiv auch anfängt, über das Dokumentarische zu arbeiten. Das weiß man. Franziska Thun-Hohenstein hat darüber gerade ja ihre große Biografie auch geschrieben und schreibt auch in unserem Band darüber, aber dass er damals auch in einem Zeitkontext stand, wo intensiv das Dokumentarische dokumentiert wurde, als eine Möglichkeit, versteinerte Schreibweisen des sozialistischen Realismus, auch des ideologischen Erzählens, der großen Erzählung aufzubrechen, das ist weitgehend vergessen. Und das ist dann auch der Einsatz von unserem Band, dass wir da gucken, es gibt einen Zeitkontext und dieser Zeitkontext machte das Dokumentarische damals so faszinierend. Es gibt diesen spezifischen historischen Kontext in der Sowjetunion, in den sozialistischen Staaten Osteuropas. Das andere interessante Punkt, der in unserem Band uns dann auch beschäftigt hat, dass es aber eben keineswegs nur ein osteuropäisches Phänomen ist. Deswegen haben wir es auch gesagt, Osteuropa und außerhalb von Osteuropa. Ein prominentes Beispiel, was vielen vielleicht noch was sagt, dass genau in der gleichen Zeit Peter Weiß sein bekanntes Stück über die Auschwitz-Prozesse geschrieben hat, wo er das dokumentarische Theater eigentlich das erste Mal ein großes Publikum verleiht. Das ist ein Stück, das wurde damals in allen, sowohl im West- als Ostdeutschland inszeniert, wurde sofort in verschiedene osteuropäische Sprachen und auch westeuropäische übersetzt und war überall ein Riesenerfolg, wo plötzlich mit dokumentarischen Ästhetiken, Techniken eine enorme Öffentlichkeit erreicht wird und eben viele tabuisierte Themen, das ist natürlich in Deutschland die Tabuisierung des Mitmachens, des aktiven Zuschauens der gewöhnlichen Deutschen beim Holocaust, aber in der Sowjetunion ist es eben eher das Gulag-Thema, aber generell das Sprechen darüber, dass nicht nur die großen Heroengeschichten und die großen Kriege des Zweiten Weltkriegs ein Thema ist, sondern dass es sowas wie einen Alltag gibt, einen Alltag des Krieges. Das war damals was Neues und das kann man dann in ganz vielen Bereichen sehen. Das fängt an und wird politisch vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit Kriegsgeschehen, mit Verbrechen, mit Auschwitz, mit dem Holocaust. Aber es gibt natürlich auch den Alltag unter dem Stalinismus, den alltäglichen Alltag, die grauen Seiten, die in der Propaganda, die in den Selbstdarstellungen, die in der Werbung vielleicht nicht gezeigt wirkt. Und da sind wir dann darauf gekommen, dass das wirklich ein ganz weites Spektrum an dokumentarischen Praktiken damals bei ganz verschiedenen Autorinnen und Autoren zu finden ist, die heute auch wiederum vergessen sind und die nie damals und damals schon, aber heute kaum noch miteinander in Verbindung gebracht werden.
Ja, ich glaube, gerade dieser Aspekt der Internationalisierung, den du erwähnt hast, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen, weil wir häufig noch einen Eindruck haben, da in den sozialistischen Ländern Osteuropas, dass das relativ isolierte Staaten waren, die wenig Anteil genommen haben an der globalen künstlerischen Entwicklung. Und das stimmt einfach so nicht. Also es wurde unglaublich viel übersetzt, bereits ab Mitte der 50er Jahre und vor allem in den 1960er Jahren, so die wichtigsten Werke der dokumentarischen Literatur. Du hast Peter Weiß genannt, man könnte aber auch so jemand wie Truman Capote nennen aus den Vereinigten Staaten. Die wurden schnell übersetzt, die waren verfügbar in russischer Übersetzung, in polnischer, in tschechischer Übersetzung. Es gab auch dazu gemeinsame Diskussionen, es gab Roundtables, es gab so eine Form des Austauschs. Also das war wirklich so ein globales Moment und das wird häufig unterschätzt und das ist uns, glaube ich, wichtig, das auch zu betonen und deswegen haben wir auch Beispiele dabei, die jetzt aus Deutschland kommen, aus den Vereinigten Staaten und da gibt es eben ganz interessante und vollkommen unerwartete Parallelen, also in einem Beitrag, der sich mit konzeptualistischer Kunst beschäftigt und einem bekannten Ausstellungskatalog, dem sogenannten Xerox-Book und das wird verglichen mit den Reproduktionen von Samizdat-Autoren, also Personen, die das nicht offiziell veröffentlichen konnten, sondern in privaten Abschriften, privaten Vervielfältigungen ihre Ansichten, Gerichtsprotokolle zum Beispiel zirkulieren ließen. Und das denken wir im ersten Moment überhaupt nicht zusammen, weil das was ganz anderes ist. Denn letztendlich werden ganz ähnliche Fragen verhandelt. So, was ist eigentlich ein Original? Was macht die Reproduktion mit einem Kunstwerk? Und das ist, glaube ich, uns wichtig, dass wir diese Sachen zusammendenken. Und der Kopierer ist vielleicht insofern ein gutes Beispiel, weil er auch nochmal auf so einen medialen und technischen Wandel dieser Zeit Bezug nimmt. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, um zu verstehen, warum so viele Leser und Leserinnen damals am Dokumentarischen interessiert waren. Also es gab einen unglaublichen Enthusiasmus für die Wissenschaft. Die wissenschaftliche technische Revolution ist vielleicht so ein Schlagwort, das einigen Personen noch was sagt, die Kybernetik, aber auch sowas wie der Medienwandel, dass wir Journalisten haben, die Medienberichterstattung machen aus der ganzen Welt. Du selber schreibst über Richard Kapuscinski und wirst uns da sicherlich später nochmal was erzählen, aber das sind Korrespondenten, die sind in der ganzen Welt und machen Reportagen, die machen zum Teil auch kurze Videodokumentationen für das Fernsehen. Und dieser Medienwandel, der auch in den heimischen Wohnzimmern dann ankommt, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum ist das Dokumentarische damals so attraktiv gewesen. Und vielleicht, um das Ganze nicht nur irgendwie in so einem dissidentischen Kontext zu verhandeln, es ist natürlich auch so, dass das Dokumentarische relativ gut vereinbar war mit dem, was man von der Kunst und von dem kulturellen Schaffen im Sozialismus erwartet hat, nämlich die Abbildung der Wirklichkeit, Realismus, sozialistischen Realismus. Und innerhalb dieses großen Paradigmas, an das sich alle mehr oder minder halten mussten, das zwar langsam so die ersten Risse bekam und die ersten Bruchstellen waren erkennbar, aber eigentlich musste man sich da noch dran halten und sich daran orientieren. Und Dokumentarismus war eine Möglichkeit, innerhalb dieses Paradigmas dann auch zum Teil subversive Botschaften mehr oder minder offen zu platzieren. Und es ist natürlich auch ein erster Schritt gewesen, um überhaupt sprechfähig zu werden über Ereignisse, die unglaublich traumatisch waren. Also was in Gulag erwähnt, Schalamow erwähnt, aber auch wenn wir uns an den Zweiten Weltkrieg erinnern und die ganzen schrecklichen Ereignisse und Erfahrungen, die damit verbunden waren. Das Verbrennen von Dörfern zum Beispiel, das Adamowitsch schreibt. Das ist eben eine Möglichkeit, über das Dokumentarische da Auskunft zu geben und zu schreiben, ohne dass man das sofort durch so einen fiktionalen Kontext zu stark ästhetisieren muss, was ja auch ganz, ganz problematisch ist. Und ich glaube, das ist auch eine Parallele vielleicht zur heutigen Zeit. Wir sehen auch in der zeitgenössischen ukrainischen Literatur, aber auch im ukrainischen Film einen unglaublichen Boom an dokumentarischen Schreibweisen, Filmtechniken. Und da sieht man, dass es da zum Beispiel gerade zwischen Krieg und dokumentarischen Ansätzen eine ganz, ganz enge Verbindung gibt.
Um da nochmal einzuhaken, vielleicht, das ist vielleicht auch der Unterschied zu heute. Heute hat man natürlich immer sehr stark gleichzeitig auch mit den medialen Möglichkeiten die Medienskepsis. Medien sind auch immer Medien der Manipulation. Und damals, weil du das genannt hast, die neuen Medien, ein neues Medium war zum Beispiel die Handkamera, die man damals hatte. Und wir haben ein Beispiel von Jonas Mekas, dem großen amerikanischen Dokumentarfilmer. Das war dann auch eine Möglichkeit, wirklich über diese neuen Medien eben nicht zu manipulieren, sondern überhaupt so Ausschnitte der Wirklichkeit, des Alltags zu erfassen, was davor nicht möglich war. Es gab damals, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu heute, eine starke Emphase auch für diese technischen Möglichkeiten, dass man darüber tatsächlich auch Wahrheit doch noch einfangen kann. Also der Glaube daran, wenn ich dahin gehe, wenn ich meine Kamera hinhalte, da fange ich noch einen Alltag mit ein. Das gilt auch für, wir haben ein anderes Beispiel, für Gerichtsprozesse. Da kann ich tatsächlich noch, wenn ich mitschreibe, handschriftlich und das dokumentiere, dann fange ich ein, was da an Wahrheit vorhanden ist. Und um das Beispiel zu nennen, es gibt ein Interview mit Hannah Krall, der großen Autorin der dokumentarischen Reportage oder literarischen Reportage in Polen, die im Westen später bekannt worden ist, eben mit ihren großen Interviews auch mit Holocaust-Überlebenden und Beteiligten, die gesagt hat, damals, da haben wir wirklich noch geglaubt, wir können ein Mosaik zusammenstellen und die Wirklichkeit erfassen, so wie sie ist. Das war enorm naiv. Das würde heute in den 80er Jahren, als sie das Interview gegeben hat, uns keiner mehr glauben. Damals hat man noch gedacht, man könnte hingehen. Und du hast Truman Capote genannt, einer der großen Journalisten in den USA, die später dann zu dem New Journalism gezählt wurden. Die hatten auch die Emphase. Wir gehen dahin, wir gucken uns eine Rockerband an, wir begleiten irgendwelche Mörder und wenn wir dann 2 Monate mit denen zusammen reisen bei den Leben, dann können wir das aufschreiben und haben das authentisch erfahren. Da erfassen wir wirklich die Wirklichkeit, wie sie ist. Da gibt es tatsächlich noch diese Emphase hinzugehen. Und implizit, was da auch mitschwingt, was auch vielleicht eine Verschiebung ist gegenüber früheren, späteren Phasen, war damals auch eben sehr stark die Person, desjenigen, der mit den Medien dort hingeht, als einer, der das bezeugt, als eine Authentifizierung, als eine Wahrheit, die übertragen wird, die Glaubwürdigkeit herstellt. Das ist damals auch eine neue Figur, dass plötzlich der Autor nochmal so stark in den Vordergrund steht. Gerade wenn man es vergleicht jetzt im sowjetischen Kontext mit der Stalinzeit, wo es oft heißt, da sind die Autoren tot, weil die bedienen eigentlich nur Schreibschablonen und der Autor verschwindet komplett. Man kann nicht mehr erkennen, wer das ist. War das auch damals gerade eine Möglichkeit, das Dokumentarische, um sich als Autorin und Autor präsent zu machen und stark zu machen, auch einen individuellen Stil zu entwickeln. Das war gerade eben der nicht schematisch, der unorthodoxe Umgang mit den Dokumenten. Und die Dokumenten haben doch dann zurückgewirkt. Und das war immer auch ein Experimentieren mit Schreibweisen, mit Formen des Dokumentarischen.
Genau, also ich glaube, dieses Plädoyer für Autorschaft und die Wichtigkeit von Autorschaft, von Individualität, von Subjektivität, auch das war ganz wichtig in Osteuropa. Wir können ja auch nochmal an die großen Memoiren denken. Ilja Erdenburg zum Beispiel, auch ein ganz wichtiger stalinistischer, russischsprachiger Autor, der eben Memoiren veröffentlicht hat, dann Anfang der 60er Jahre, die unglaublich populär waren und ganz, ganz viel gelesen worden sind, die aber vor allem auf seine Person und auf seine individuelle Biografie rekurriert haben. Und ein ganz ähnliches Phänomen können wir auch im Bereich der inoffiziellen Literatur finden, wenn wir uns inoffizielle Poesie der Zeit angucken, zum Beispiel von Jan Satunowski oder Michail Sakovnin. Das sind auch zwei russischsprachige Poeten, die bei uns auch im Band vertreten sind, in zwei Beiträgen und die eben auch sehr, sehr individuelle Erfahrungen verarbeiten, Alltagsgegenstände, Alltagswohnwelten auch letztendlich zum Thema und zum Ausgangspunkt ihrer Poesie machen. Und da stimmt das. Ganz interessant ist, dass das in dem westlichen Kontext zum Teil in eine andere Richtung geht. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Alexander Kluge angucken oder der von dir genannte Peter Weiß, da haben wir viel, viel stärker auch Techniken der Verfremdung des Materials. Da werden Namen dann entweder gar nicht genannt oder in der verfremdeten Form genannt. Und da spielt die individuelle Biografie des Autors nicht ganz so eine große Rolle. So schien mir das zumindest in der Beschäftigung mit dem Thema, weil das Augenmerk dann weniger auf konkreten historischen Umständen lag, als eben auf strukturellen Merkmalen. Also was läuft letztendlich strukturell schief in unserem Verhältnis in Deutschland zum Beispiel in Bezug auf die Aufarbeitung des Holocaust? Und da kann man, glaube ich, auch so Divergenzen sehen zwischen Entwicklungen im Westen oder dem Osten. Wobei es auch da ein letztes Stichwort noch, Konzeptkunst zum Beispiel, wo die individuelle Autorschaft auch sehr selten markiert wird. Das finden wir ja in beiden Kontexten, dann also sowohl in den USA, im westeuropäischen Kontext als auch in der Sowjetunion.
Aber das sind nochmal zwei wichtige Punkte. Das ist einerseits die Betonung darauf hin, dass es gibt zwar parallele oder ähnliche Phänomene sowohl im Westen als im Osten, aber auch massive Unterschiede und dass dann auch so gewisse Genealogien durcheinander geben. Gerade diese subjektiven Schreibweisen, die du genannt hast, das waren auch Schreibweisen, müsste man nennen, bei Sokovnin zum Beispiel oder eben auch Satunowski, die konnten damals nicht publiziert werden. Die sind auch in der inoffiziellen Kunst dann stark geworden, die man heute klassifizieren würde eben aus autoethnografische Schreiben und autofiktionale Schreiben, wo man denkt, das ist ein heutiges Phänomen, wo man feststellt, eigentlich gibt es diese Techniken und diese Art zu schreiben, die enge Verknüpfung des sozusagen persönlichen, individuellen mit historischen Umständen, das fängt damals im ganz spezifischen, komplett anderen Kontext an, wird aber dann bis in die Gegenwart fortgeführt. Da etablieren sich auch bestimmte Schreibweisen, die kann man bei Katja Petrowska ja zum Beispiel, ich bin Esther, heute dann auch noch finden, die dann eben auch nicht aus dem leeren Raum kommt, sondern wo es eine gewisse Art und Weise der Verknüpfung des Subjektiven, des eigenen, was auch immer traumatischen Erlebenden mit dem gesellschaftlichen Kontext damals schon entstanden sind. Und das andere ist vielleicht, was auch nochmal wichtig ist, so für diese Spezifik des Phänomens, gerade wenn man andere immer so Tendenzen, Moden anguckt in einer bestimmten Zeit, was wir auch festgestellt haben, da es eben so unterschiedliche Phänomene waren, sind sie in der damaligen Zeit nie synthetisiert worden. Es gibt nicht das Manifest des Dokumentarischen, weder im Westen noch Osten, sondern das kommt auf, hat sich aber nie zu einer Strömung verfestigt, wie man für andere Strömungen dann die Avantgarde-Strömung in den 20er Jahren sagen kann oder andere prominente Strömungen, die dann in die Literaturgeschichte eingangen, sondern das kommt in der Zeit auf. Es entstehen verschiedene Arten und Weisen, Kunst und dokumentarische Ästhetiken zu entwickeln, die aber nicht von irgendwem synthetisiert werden. Und das hat dann wiederum auch verschiedene Gründe. Das heißt, hat Gründe, dass die verschiedenen Dokumentartechniken in ganz unterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Da kommen auch politische Gründe wieder zum Tragen. Und sicher spielen dann auch gesellschaftliche Zäsuren eine Rolle, wie im Westen dann 68, wo ganz stark nochmal so eine politische Zäsur ist. Und dann verschwindet das und bekommt einen anderen, sehr viel politisierten Kontext, die es davor nicht so war. Und im Osten ist es dann teilweise eine stärkere Repression, teilweise wird es aber fortgesetzt, um nochmal zu Alexejewitsch zurückzukommen.
Ja, Ja, das hilft vielleicht auch, dass wir nochmal erklären, was verstehen wir eigentlich unter dokumentarischen. Und wir hatten ja im Titel unseres Bandes jetzt den Titel Dokumentarische Ästhetiken gewählt und das auch so ein bisschen bewusst, weil nicht alle Materialien, nicht alle Autoren, alle Werke, die wir untersuchen und die in unserem Band vorkommen, labeln sich selbst als dokumentarisch. Also das ist ein Oberbegriff, den wir wählen und der sich eben auf ganz, ganz unterschiedliche Verfahren bezieht und einen ganz unterschiedlichen Umgang mit weitestens in der Realien. Also das können irgendwie Interviews sein, das können aber auch materielle Überreste sein, das können Zeitungsberichte sein, das können historische Dokumente sein, das können Archivdokumente sein, Found Footage im weitesten Sinne, Alltagsgegenstände. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir so einen breiten Begriff ansetzen, auch so ein bisschen um so etablierte so Schubladisierung auch so ein bisschen durcheinander zu bringen. Also nicht zu sagen, okay, das Ganze ist jetzt hier offiziell und das ist inoffiziell und das ist faktual und das ist fiktional, sondern dass wir sagen, interessant sind eigentlich diese Aushandlungsprozesse zwischen diesen binären Oppositionen. Und ein ganz schönes Beispiel, wo man das zeigen kann, wo wir vielleicht auch nochmal auf einen Beitrag zu besprechen kommen können in unserem Band, sind so allegorische Verfahren, also wo es letztendlich darum geht, über historische Dokumente, über Aufzeichnungen, auch biografische Erinnerungen, letztendlich so einen allegorischen Kontext zu etablieren, in dem man dann zeitgenössische Fragen verhandeln konnte. Also es gibt ein Beispiel von der russischen Autorin Alexandra Brustein, über die Natascha Gordinsky schreibt in unserem Band, die letztendlich versucht, über den sogenannten Doktorverschwörung in der spätstalinistischen Zeit zu schreiben. Und das konnte man natürlich nicht. Das konnte man auch im Tauwetter nicht offiziell explizit ansprechen. Aber was man konnte, war eben auf weiter zurückliegende historische Ereignisse Bezug zu nehmen. Sie nimmt auf die Dreyfus-Affäre Bezug. Und über diese Dreyfus-Affäre wird dann quasi auf so eine allegorische Art und Weise verhandelt, wie ging eigentlich die sowjetische und die russische Gesellschaft damals mit den vor allem jüdischen Ärzten um. Das war ja so ein bisschen so ein Codewort auch, um so eine antisemitische Kampagne zu lancieren in dieser Zeit. Und glaube ich, gerade so allegorische Verfahren sind ganz interessant, zum einen als Schreibtechnik, aber auch, was das uns über die Leserschaft dieser Zeit war, weil das war sehr voraussetzungsreich, das zu verstehen und diese Anspielungen dechiffrieren zu können. Und dafür brauchte man sehr großes historisches Wissen, aber man musste eben auch die subtilen Codes erkennen können. Und das ist jetzt ein Beispiel. Ilya Kukulin in seinem Beitrag über den bereits erwähnten sozusagen Sakovnin, so ein experimenteller russischer Poet, der beschäftigt sich mit der Jungfrau von Orléans zum Beispiel. Und das ist auch eine ganz ähnliche Art und Weise, wo es auch darum geht, wie kann man letztendlich eigentlich mit und gegen staatliche Strukturen handeln und wie kann man da die eigene Subjektivität, die eigene Mission, das eigene Selbstverständnis bewahren. Und das sind ganz spannende Sachen, um das nochmal im größeren Kontext zu rücken, so etablierte Beschreibungen wie da sind die offiziellen Schriftsteller und da sind die inoffiziellen Schriftsteller und das ist systemkonform und das ist subversiv oder systemkritisch, um das so ein bisschen auch zu hinterfragen und da Sachen zusammenzudenken, die eigentlich nicht zusammengedacht werden, sowohl in den Ländern selbst als auch eben über die Grenzen des Eisernen Vorhangs hinweg.
Ja, und das Spannende ist dabei, dass das natürlich Beispiele sind, die auch sehr zeitspezifisch dann sind tatsächlich und auch, würde ich sagen, spezifisch für den osteuropäischen sozialistischen Zensurkontext, wo dann allegorische Schreibverfahren, die man eher im Gegensatz zu dokumentarischen sehen würden, dann plötzlich dokumentarische Evidenz kriegen. Anderes Beispiel, um das zu nennen, wäre Richard Kapuscinski, der große Reporter, so der polnische des 20. Jahrhunderts, der manchmal als der größte Reporter überhaupt der Zeit gefeiert wurde, der in frühen Reportagen gerade über die Sowjetunion auch damit anfängt und immer wieder auf allegorischer Ebene dann auf die Stalinzeit anspielt, wenn er da meinetwegen irgendwie mittelalterliche Diktaturen beschreibt und irgendwie die Auseinandersetzung Gegenwart, wo man ganz klar das sieht, das geht auch immer um die Auseinandersetzung des Stalinismus und die Rolle von Gewaltherrschaft auf die Gesellschaft und wie das die Menschen verändert. Vielleicht um das nochmal, also ich meine, das ist einerseits die Kontextualisierung, die wir gemacht haben in den 60er Jahren. Man könnte natürlich nun sagen, dokumentarische Schreibweisen sind aber nicht in diesem Kontext erfunden worden. Das gibt es schon viel länger und der Vergleich, der immer wieder gemacht wird, ist natürlich das Dokumentarische der 1920er Jahre. In Deutschland haben wir die neue Sachlichkeit. In der Sowjetunion hieß es damals die Literatur des Fakts. Gab es ganz stark eine Emphase auf das Dokument, auch auf die Wahrhaftigkeit, das Faktische gegen das Fiktionale, das Sujet, das Erfundene. Wir stellen jetzt die Wirklichkeit dar im sozialistischen Sinne, wie sie sein soll. Wie würdest du vielleicht, das haben wir ja auch versucht zu rekonstruieren, was sind da die entscheidenden eigentlich Differenzen, um das nochmal ein bisschen historisch genauer fassen zu können, nicht nur im Unterschied zur Gegenwart, sondern auch zu früheren Phasen?
Genau, um vielleicht mit den Gemeinsamkeiten zu beginnen. Ich glaube, es ist wichtig, auch diese Zeit der langen 60er, wie wir sie nennen, so zu verstehen, dass da auch eine Wiederaneignung der Avantgarden stattfindet. Also dieses avantgardistische Erbe, diese revolutionären Energien, die dann im Stalinismus in 30er, 40er Jahren weitgehend zum Erliegen kamen, auch unterdrückt wurden. Viele Leute wurden auch hingerichtet, repressiert. Die werden wiederentdeckt in dieser Zeit. Und dazu gehört eben auch die Literatura Facta, die sogenannte. Also das sind dann programmatische Aufsätze, Werke, aber auch literarische Werke, die wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, es gibt da eine ganze Reihe an Unterschieden, wenn man sich anguckt, was ist damals gemacht worden, auch programmatisch gemacht worden. Da ging es wirklich darum, für den neuen sowjetischen Staat so eine Art neue Literatur zu finden, die eben dann sehr, sehr stark empirisch orientiert war und ja, ein sehr affirmatives Verständnis zu dem hatte, wie der Sozialismus aufgebaut worden ist. Also die Schriftsteller sind zu den Kolchosen gegangen, sind auf die Baustellen des Sozialismus gegangen und haben versucht, da ja die Gegenwart zu glorifizieren in einer gewissen Weise und über die Dokumentation auch zum Teil die eigene Praxis dort vor Ort mitgearbeitet, haben viele Interviews geführt, der ganz breiten Leserschaft zu zeigen, was passiert hier eigentlich an revolutionären Energien. Das war sehr, sehr stark auf die Gegenwart gerichtet. Und wenn wir uns jetzt angucken, was passiert in den langen 60er Jahren, auch da gibt es natürlich gegenwartsorientiertes Schreiben, aber es ist doch eher so, dass der Fokus stärker auf eine Aufarbeitung der Vergangenheit liegt. Wir haben jetzt schon ganz viele Beispiele genannt, ob das jetzt die Beschäftigung mit dem Gulag war oder auch eben diese allegorischen Verfahren. Das hat sehr, sehr stark zu tun dann mit dem 19. Jahrhundert, mit der jüngeren Geschichte auch des 20. Jahrhunderts, dem Zweiten Weltkrieg, den Repressionen. Und das haben wir, so einen starken Fokus haben wir, finde ich, noch nicht in den 20er Jahren. Und die 60er Jahre waren so ein bisschen, glaube ich, auch selbstreflexiver. Also es ging so ein bisschen darum, auch eine kritische Distanz zu den Medien und zu den Artefakten zu entwickeln. Also in den 20er Jahren ging es sehr, sehr häufig auch im deutschen Kontext noch um den Versuch einer Synchronisation von Literatur und neuen Medien, da zum Beispiel vor allem der Fotografie oder dem Dokumentarfilm. Und in den 60er Jahren merken wir, es gibt ein kritisches Verhältnis dazu. Wir sagen, wir dürfen nicht allem vertrauen, was wir auf den Bildern sehen, was wir in Videoaufnahmen sehen, sondern wir müssen reflektieren darüber. Wir müssen auch verschiedene Dokumente einzuordnen lernen. Und ich glaube, gerade so dieser kritische Appell an den Leser, genauer und die Leserin genauer hinzugucken, das ist in den 60er Jahren viel, viel stärker vertreten als in den 20er Jahren. Und ja, vielleicht noch ein Punkt, den wir auch schon erwähnt hatten, den wir aber nochmal betonen können, ist so dieser ganz starke Fokus auf Subjektivität, Individualität. Also dass es wirklich auch darum geht, ein individuelles Verhältnis zu dem Gezeigten, zu dem Geschilderten zu entwickeln und nicht so stark so kollektiv, ein kollektives Bewusstsein zum Beispiel als Sowjetbürger oder als neuer Mensch, wenn man dieses Schlagwort noch nennen will, irgendwie das zu spiegeln. Also da sehe ich jetzt auch Differenzen, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe irgendwie an Parallelen. Das sind nicht nur die 20er Jahre, das muss man vielleicht auch sagen. Es gibt eine lange Tradition auch im 19. Jahrhundert. Dort gibt es auch schon erste Texte, die sich mit dem Lagerleben zum Beispiel beschäftigen, mit Lagerliteratur, und darauf baut man natürlich auch so ein bisschen auf. Also vielleicht fallen dir noch ein paar andere Dinge ein, über die wir da sprechen könnten. Ansonsten fände ich es auch spannend, nochmal zu gucken, den Blick auf die Gegenwart zu richten. So was sagt uns das heutzutage eigentlich? Also warum ist das heute noch interessant und relevant, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen?
Ja, ich meine, man könnte jetzt nochmal den Unterschied, die 20er, 60er Jahre sagen, noch ein bisschen das noch stärker verallgemeinern. Wir machen in der Einleitung auch so ein bisschen so eine Genealogie des Dokumentarischen. Wo kommt das her? Wo kommt der Begriff eigentlich her, dieser Begriff des Dokumentums, der immer so zwei Aspekte hat. Er hat einerseits immer das Belehrende, das Zuzehre, irgendwie, das ist auch im Dozent im Deutschen noch da. Und gleichzeitig hat das Dokument, das bekommt es dann gerade im 19. Jahrhundert stark eben dieses das Artefakt, das auch bezeugt, das Beweis ist, das niederlegt. Und man kann sagen, die 20er Jahre hatten dann viel stärker noch eher die Belehrende, die wollten über das Dokument die Gesellschaft verändern, die Menschen weiterbringen, und so wurde das eingesetzt. Während in den 60er Jahren dann tatsächlich eher dieses Bezeugende, das Beweisende, das Festhalten. Und das Festhalten war eben sehr stark sowohl seitens der Produzierenden als auch derjenigen, die dargestellt wurden, dann auf das Individuum, den Einzelnen, Verantwortlichkeit. Da kommt auch ganz viel, was kommt Ethik und Moral auch rein, so ein neuer Humanismus, der da etabliert wird. Das wird dann stark in den 60er Jahren, und wir hatten das schon gesagt, um deine Frage nochmal zu kommen, warum die langen 60er Jahre im Westen, ist 68 sicher ein Einschnitt, der stattfindet, die Politisierung. Im osteuropäischen Kontext gibt es dann eine stärkere Repression auch wieder von den verschiedenen Möglichkeiten und eine, sagen wir mal, tendenzielle Uniformierung auch der Kunstproduktion. Aber was wahrscheinlich viel wichtiger ist, was man dann kulturell immer sagt, das ist so der Übergang vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus, das Postmoderne, das dann sehr stark auch eine Medienskepsis einsetzt und eine Skepsis der Möglichkeiten der Repräsentation. Und da verschieben sich in vielen Bereichen eigentlich die Diskussionen. Und das betrifft dann auch das Dokumentarische. Also diese unmittelbare Dividenz, die es Schalamow sagt, das an einer Stelle, man kann heute nur noch mit dem Dokument überzeugen, das hat sich dann irgendwann auch leer gelaufen, gerade weil man die vielen Einsatzmöglichkeiten der Medien hinzukommen. Und es kommt natürlich auch hinzu, was wichtig ist, sowas wie das goldene Zeitalter des Fernsehens, wo dann andere Leitmedien auch kommen. Und das verändert sowohl den Film, den Dokumentarfilm, das verändert aber eben auch das Schreiben und die Literatur, wo plötzlich eine starke Skepsis auch gegenüber den eigenen Verfahren und Darstellungsweisen einsetzt. Zur Gegenwart nochmal zu dem Unterschied. Du hast schon viele Bezüge genannt, also gerade in dem Verweis auch auf diese ganze Diskussion über Fake News, Fakten, ist die Frage, weswegen sollte man unser Buch dann überhaupt heute noch lesen? Also was können wir mit dieser sehr genauen oder breiten Rekonstruktion von so einer Faszination fürs Dokumentarische, ein Forscher hat das die dokumentarische Mode der 60er Jahre genannt, heute noch anfangen?
Ja, also ich glaube jetzt, um es mal mit einem eher schwierigen Element zu beginnen, einige der Themen sind ja weiterhin aktuell. Also es ist gerade Alexej Nawalny verstorben vor kurzer Zeit und hat doch nochmal diese ganze Frage des Lagers und der Lagerhaft in den Fokus gerückt. Und das spielt jetzt in Russland eine Rolle, das spielt in Belarus eine Rolle. Dazu gibt es auch viele literarische Texte, publizistische Texte, die da entstanden sind. Also die Themen, die wir verhandeln in Bezug auf Schalamow zum Beispiel in diesem Band, die sind weiterhin aktuell. Und ich glaube, da lohnt es sich einfach auch nochmal, glaube ich, diese historischen Beispiele zur Kenntnis zu nehmen. Aber auch generell stellt sich so ein bisschen die Frage, was gibt es überhaupt für ästhetische Möglichkeiten, in autoritären Regimen Literatur zu schreiben? Also auch im zeitgenössischen Russland unter Putin oder unter Lukaschenko in Belarus wird ja weiterhin Literatur verfasst. Aber was kann man da machen? Was ist in irgendeiner Weise kompatibel mit den rigiden Anforderungen, die von offizieller Seite gestellt werden? Und wie kann man doch irgendwie kritische Impulse reinbekommen? Wie kann man vielleicht auf allegorische Art und Weise auf Missstände hinweisen? Und da ist das Dokumentarische, glaube ich, schon weiterhin ein sehr, sehr interessanter Ansatzpunkt. Und wir sehen das auch, glaube ich, bei einigen Beispielen, dass das vielleicht dann doch etwas einfacher geht und schneller geht, als das jetzt in dem großen Romanentwurf zum Beispiel. Aber wir sehen auch im Thema Krieg zum Beispiel in der Ukraine, ich hatte das vorher schon kurz erwähnt, eine unglaubliche Relevanz und Aktualität auch von dokumentarischen Schreib- und Filmweisen, aber auch fotografischen Verfahren. Das sind so Themen, die glaube ich, auch heute eine ganz große Rolle spielen und die man auch historisieren sollte, um zu verstehen, was passiert da im Moment eigentlich. Aber auch, vielleicht nochmal ein Stichwort, Individualität, Subjektivität, also ganz viele autofiktionale Schreibweisen, wo man die eigene Biografie zum Thema macht und versucht darüber auch eben verschiedene Kreise an Leserinnen zu erreichen. Das ist auch so ein Thema, das historisch eine Rolle gespielt hat und das heute unglaublich wichtig ist und wo wir aber auch sehr, sehr wenig darüber wissen, so im französischen Kontext, im russischen, im osteuropäischen Kontext, wo kommt das eigentlich her und was, wie hat sich das historisch entwickelt? Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, über den man länger nachdenken könnte und wo es doch eine ganze Reihe irgendwie an Parallelen gibt auch. Was würde dir da noch einfallen, Matthias? Hast du nochmal vielleicht ein, zwei Punkte?
Ich fand das jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Ich meine, man kann sagen, dass diese verschiedenen Verfahrensweisen des Dokumentarischen, die du jetzt gerade auch nochmal aufgezeigt hast, einerseits das Bezeugen, das Zeitzeugenschaften, dann eigentlich sich dieses starke sozusagen autoethnografische Schreiben, aber auch diese verschiedenen feinen Arten über das Allegorische, über Alltagsgegenstände, da eigene Poetiken des Dokumentarischen zu entwickeln, dass die heute weiter da sind und auch enorm aktuell sind. Gleichzeitig hat sich eben der politische Kontext enorm verändert. Nicht nur, dass die Form der diktatorisch-autoritären Regime eine ganz andere ist als die damalige Sowjetunion, sondern der mediale Kontext hat sich natürlich enorm geändert. In dem Moment, wenn ich irgendwas dokumentiere, ist das innerhalb von Sekunden in allen Medien präsent, was damals natürlich noch nicht der Fall ist. Und dadurch ist die Rezeption auch eine andere. Ich würde auch sagen, die Rezeption von so autofiktionalen Texten funktioniert heute komplett anders, als sie damals in dem Kontext von sehr stark doch noch schablonenhaften oder teilweise ideologischen Schreibweisen stattgefunden hat. hat. Was aber auch spannend ist, also sozusagen, man hat gewisse Verfahren, die damals entwickelt wurden, die damals stark gemacht wurden, die immer noch angewandt wird und tatsächlich in unterschiedlichen Kontexten noch funktionieren, aber das wäre dann tatsächlich ein anderer Band. Aber das war auch unser Anliegen, weil viel über neue Dokumentarismen eben heute die Rede ist. Ich meine, Mio Rau kann man auch nennen mit seinem Dokumentartheater, aber wenn man genauer hinguckt, obwohl teilweise die Verfahren sehr ähnlich sind, sie doch ganz anders im gesellschaftlichen, historischen Kontext figuriert sind. Und diese Sensibilität für das Historische, auch das Spezifische, das war ein bisschen auch das Anliegen von unserem Band.
Ja, genau. Also wir planen auch jetzt so ein kleines Follow-up-Projekt zu diesem Dokumentarismusband. Wir haben 2022 gemeinsam mit Susi Frank von der Humboldt-Universität Berlin eine große internationale Konferenz gemacht zum Thema Reiseliteratur. Und Reiseliteratur, die kommt jetzt in unserem Band selber nicht vor. Also gut, es gibt diese Reportagen von Kapuczynski und Krall, das kann man dazu zählen, aber das ist jetzt kein Schwerpunkt, aber das ist ein unglaublich interessanter Kontext, um, glaube ich, nochmal zu zeigen, so die osteuropäischen Staaten in einem globalen Kontext, auch Verbindungen zum globalen Süden, dass wir da eine große Rolle spielen. Wir hatten jetzt einen sehr starken Fokus auf so Ost-West-Themen, Ost-West-Austausch, aber hier spielt auch der Nord-Süd-Austausch, der Austausch mit dem globalen Süden eine ganz große Rolle und da interessieren uns eben auch einerseits die Traditionslinien, wo kommt das Ganze her, aber auch die spezifischen literarischen Verfahren und auch die Rezeption in den sozialistischen Ländern. Und ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Phänomen aus etwa derselben Zeit. Wir haben ein bisschen größeren zeitlichen Rahmen, greifen da in die 70er Jahre noch aus. Aber das wird wenig gelesen heute, da ist sehr, sehr wenig bekannt und es ist unglaublich interessant und facettenreich. Und da sind wir jetzt gerade dabei, diesen Band fertigzustellen und hoffen dann, dass er, ja, ich will nichts versprechen, aber vielleicht Anfang des nächsten Jahres dann fertig ist und erscheinen kann. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dann nochmal diese Diskussion, das Dokumentarische da auch fortzuführen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Matthias, für den netten Dialog.